Freiraum. Der Podcast, der für sich spricht. Mit Fragen, die wir schon immer stellen wollten. An Menschen, mit denen wir schon immer mal schnacken wollten. Live aus Bremen.
Ja, hallo, herzlich willkommen. Ich bin Tina, also Tina Viermöbus. Und das, was ihr hört, ist Freiraum. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Zum einen, weil wir feiern Jubiläum. Wir haben unsere 10. Folge jetzt am Start. Uns gibt es jetzt ein Jahr schon. Und zum anderen, weil wir eben dann auch einen ganz besonderen Gast dabei haben für unsere Jubiläumshause. Neben mir sitzt nämlich Frank Spilker. Der ist der Sänger der Band Die Sterne. Hi.
Hallo.
Schönen guten Abend. Ja, schön, dass du da bist. Aus Hamburg angefahren. Uns gibt's jetzt ein Jahr. Euch gibt's als Band schon knapp 30 Jahre. Das ist im Vergleich relativ wenig. Also ein Vierteljahrhundert versus irgendwie ein Jährchen auf dem Buckel. Fühlt man sich da so wie so ein Dino im Musikbusiness, wenn man so knapp 30 ist?
Fühlt man sich im Allgemeinen vielleicht in meinem Alter oder so, wenn man irgendwas schon so lange macht wie ein Dino. Aber nicht, also wie ein würdevoller Dino. Nicht, fühlt sich nicht schlecht an oder so. Im Gegenteil, ich finde, dass die künstlerische Arbeit oder alles, was ich so mache, irgendwie leichter wird, weil man sich nicht, also je älter man wird, umso weniger an so unnötigen Stellen aufreibt und mit seiner Energie so haushaltet, das, was dabei rauskommt.
Du bist ein bisschen über 50 Jahre alt. Mit 50 plus fängt das Leben so richtig an jetzt, ja?
Ja, da müsste ich jetzt den Vergleich haben. Also,
ja, die 50 Jahre vorher gibt es ja im Zweifel noch.
Ich kann mich jetzt an etliche Jahre leider auch nicht mehr erinnern.
Das ist aber vielleicht ein gutes ganz, Zeichen.
Ja, absolut. Wenn man sich erinnern kann, war die Party nicht gut, wie die Finnen sagen.
Ne? Genau. Ich kläre mal die Leute auf, die Band Die Sterne nicht so sehr kennen. Also Die Sterne stehen für Indie-Rock mit einem groovigen Touch, mit elektronischen Einflüssen. Ihr seid die Mitbegründer der sogenannten Hamburger Schule, also deutschsprachige Texte, oft politisch und sehr subtil dabei. Und Die Sterne sind zumindest für mich bekannt geworden, unter anderem durch Universal Tellerwäscher. Und was wäre ein Podcast mit einem Musiker ohne Musik?
Ach so, soll ich das spielen? Ja, mache ich gern.
Ja, das wäre super. Dann sind nämlich alle auf dem gleichen Niveau erstmal, was so deine musikalischen Einflüsse anbelangt.
Er hat immer Hunger, er muss immer essen, er muss wohnen und schlafen und er muss vergessen, dass gestern wie heute wird, heute wie morgen und dass in diesem Laden herzlich wenig passiert. Er drängelt sich in Bahnen und schubst sich aus dem Haus in die Gegend, wo man ihn erwartet und verbraucht. Er kennt sich schon lange und kann sich nicht mehr sehen. Dabei gibt es wirklich tausend schöne Filme über ihn als den Universal Tellerwäscher in den Studios. Er wäscht wirklich Teller, er tut nicht so. Ich hatte Raben, ich hatte Geld gespart, ich lief durch die Phasen beim Apparat in diesem und jenem, um nicht alle zu nennen. Ich lief auf der Stelle und fing an zu rennen. Nichts hat geholfen, ich hab alles verspielt. Die Tage sehen gleich aus, es sind zu viel. Jeder Tag ist ein Verfahren gegen mich. Ich weiß nicht warum und wer sich was davon verspricht. Ich möchte einen Anwalt, ich will Geld und ich möchte gottverdammt nochmal, dass jemand sein Versprechen hält. Universal Tellerwäsche in den Studios. Ich wasche wirklich Teller, ich tu nicht so. Wohnen und schlafen und er muss vergessen, dass gestern wie heute wird, heute wie morgen und dass in diesem Laden herzlich wenig passiert. Er drängelt sich in Bahnen und schubst sich aus dem Haus in die Gegend, wo man ihn erwartet und verbraucht. Er kennt sich schon lange und kann sich nicht mehr sehen. Dabei gibt es wirklich tausend schöne Filme über ihn als den Universal Tellerwäscher in den Studios. vielleicht wirklich Teller. Er tut nicht so. Universal Tellerwäsche in den Studios. Ich wasche wirklich Teller. Ich tu nicht nur so.
Darfst du wieder umziehen, einen Stuhl weiter.
Dankeschön.
Eine Etage runter. Ja, Universal Tellerwäsche geht ja letztlich um einen Praktikanten im Musikbusiness, ne? Und der so ein bisschen darunter leidet, dass er da ausgebeutet wird. Das würde ich jetzt mal so ganz grob zusammenfassen.
Ja, weil es ja das Universal Filmstudio damals als Bild herhalten muss, würde ich das Bild ein bisschen größer fassen, auch allgemeinen Medien, also diese Branche, wo alle Bock haben zu arbeiten und das bisweilen ausgenutzt wird.
Ja, also ich meine, das künstlerische Prekariat, das ist immer wieder so ein Thema bei deinen Songs, auch bei dem Buch, was du geschrieben hast. Das interessiert mich nicht, aber ich kann es nicht beweisen. Da geht es um den Grafiker, der auch immer so ein bisschen irgendwie an einem Existenzminimum entlang schrubbt. Und hättest du denn damals gedacht, also so Ende der 80er, Anfang der 90er, als so die Sterne gerade gestartet sind und Universal Tellerwäsche letztlich auch entstanden ist, dass du 2020 immer noch mit dem Projekt Die Sterne unterwegs bist?
Geplant sowieso nicht. Ich habe, glaube ich, also bei mir hat das angefangen, mit der Musik richtig Spaß zu machen und auch erfolgreich zu werden, als ich aufgehört habe, irgendwie mir vorzustellen, dass ich professioneller Musiker werden will oder sowas. Und dieser Song, wo du das gerade sagst, das hat ja eine ganz, ganz besondere Bewandtnis oder steht in einer besonderen Tradition, weil das Vorbild dafür ist so ein bisschen Woody Guthrie und Hank Williams und also diese Songwriter aus einer Zeit, wo die Musik hauptsächlich noch im Radio gehört wurde, weil die Platte als Medium war noch nicht etabliert, klang einfach schlechter und die Leute haben Radio eher Radiomusik gehört und man hatte genau eine Chance, seine Message rüberzubringen und das sorgt für eine bestimmte Struktur, die der Song auch hat, was man zum Beispiel daran erkennen kann. Also erstens der erste Satz muss einen neugierig machen und dann ganz wichtig, die erste Strophe wird wiederholt, sodass man am Ende des Songs schon denkt, man kennt den ja schon.
Ein Ohrwurm letztlich.
Und dann das Thema eben, es ist eigentlich auch ein klassisches Country-Thema oder von Country-Musik oder Folk-Musik, dieses, ich habe kein Geld, hänge auf der Straße, was mache ich als nächstes? Also die Sorgen des kleinen Mannes.
Mhm. Aber funktioniert Musik heute nicht mehr so? Also ich meine, ich bin keine Musikerin und dementsprechend vielleicht auch ein bisschen blauäugig da. Aber
das Hauptmodell, finde ich, ist eigentlich also was Disco-Musik macht oder so, dieses andere Leben, ne? Dieses irgendwie, ich tanze auf der Tanzfläche und ich vergesse das harte Leben um mich herum und dieser Eskapismus für 5 Minuten. Das ist, glaube ich, viel häufiger, als dass wirklich Probleme adressiert werden und angesprochen werden. Also ich glaube, Popmusik ist ein weites Feld, ne? Aber in den allermeisten Texten geht es darum, eben gerade nicht daran zu denken, was alles so schlecht läuft.
Ja, bei dir ist ja aber immer so eine Mischung, habe ich so das Gefühl, bei den Sternen im Allgemeinen, dass also oft so eine groovige Musik da ist oder so eine discoartige Musik und das wird da ganz subtil mit politischen Statements versehen. Und was steht denn eigentlich als erstes? Eher so der Text oder die Musik?
Ich habe ja auch so ein Lied, das heißt zum Beispiel, ich bin aufgewachsen in der britischen Zone. Da geht es um da könnte man jetzt ganz viel noch dranhängen, jetzt in den Brexit-Zeiten und so weiter. Aber es ging so ein bisschen darum, dass diese Ecke, aus der ich herkomme, Ostwestfalen, halt kulturell auch besetzt war. Wir haben immer BFBS gehört, weil das Programm viel besser war. Und wenn man heute guckt, also die Tradition, mit der wir groß geworden sind, oder ich musikalisch auch, Martha and the Muffins und so, kennt heute niemand mehr. Aber es gibt in Großbritannien einfach so eine Tradition von cleverer Popmusik, die wirklich auch Probleme adressiert, wie zum Beispiel Lily Allen. Lily Allen, das geht hier immer so durch, ne, wie so Sunshine-Pop, aber nur, weil niemand hinhört. Also das ist wirklich knallhart und eine der besten Texterinnen, die es gibt, die wirklich auch das schafft, Themen, die wirklich ausgelutscht sind wie sonst was, so auf den Punkt zu bringen, dass sie eine gesellschaftliche Relevanz haben und auch wirklich so Frauenpower und was weiß ich im Nebensatz noch thematisieren. Und das habe ich quasi mit der Muttermilch aufgesogen. Für mich ist das nichts Besonderes. So, aber es ist so dieser Ansatz, was ist zuerst da, Text und Musik? Na, es geht darum, mit beiden zusammen sich gegenseitig so zu beflügeln und die kitschige Musik möglich zu machen durch einen etwas bissigen Text zum Beispiel.
Okay, also der Einfluss von den Texten, also die Texte, die produzierst du nicht allein für dich im stillen Kämmerlein, sondern du gehst dann auch direkt ins Studio, um so ein bisschen Gesamteindruck für dich zu bekommen?
Nee, die Musik und das ist, glaube ich, also sowohl die Musik als die Texte entstehen in dem stillen Kämmerlein hier oben. Studio ist dann eher so das Ausformulieren. Ja. Mhm. Aber ich weiß auch nicht, was jetzt wirklich wichtig ist, wenn man zum Beispiel so einen Text wie Universal Tellerwäscher, das ist so ein, es ist ja eigentlich schon fast ein Rap, also mehr sogar als fast eigentlich, und, weil das, die Tonalität ist nicht da, ist so auf einem Ton, es geht mehr um den Rhythmus, also dass die Sprache sozusagen den Rhythmus definiert, und dann sind ja die Akkorde fast schon egal, das heißt, der Text definiert eigentlich die Musik und nicht umgekehrt, also das läuft mal so, aber bei mir ist eigentlich immer eher so eine Grundidee da, die beides betrifft, also Text und Musik.
Ja, man merkt auf jeden Fall, dass du dich der Musik verschrieben hast. Und das 12. Album kommt jetzt raus, nämlich Ende Februar. Und dann geht es, glaube ich, auch auf Tour in der nächsten Zeit. Und da frage ich mich, wie getrieben man eigentlich als Künstler immer ist, wenn man, also ich meine, das ist ja kein klassischer 9-to-5-Job und ein klassisches Familienleben kann man damit ja auch nicht unbedingt führen, oder?
Warum nicht?
Weil man viel unterwegs ist und viel weg ist.
Naja, das wird, das ist immer die Legende, die Erzählung, die wir hören, was das Tourleben angeht oder die Klischees darüber, als Musiker unterwegs zu sein, die stammen meistens von weltweit agierenden Bands, die das so 5 Jahre oder so durchhalten. Und das geht tatsächlich nicht. Wenn man zwischen Japan und Nordamerika unterwegs ist, dann ist eine Tour eben auch nicht 4 Wochen, sondern 4 Monate lang oder ein halbes Jahr, und dann muss gleich die nächste Platte gemacht werden und so. Bei einer deutschsprachigen Band ist das nicht das Problem, muss man sagen. Und dann ist es noch so, je größer das Projekt, desto weniger Auftritte sind es eigentlich, weil natürlich wenn man die Arenen dann spielt, wie vielleicht die Ärzte oder Herbert Grönemeyer, dann sind das noch 3 Konzerte im Jahr höchstens. Also das ist dann nicht so schlimm. Bei mir ist es ein bisschen mehr, die Konzerte sind etwas kleiner, aber es ist überschaubar. Ich bin, glaube ich, weniger von zu Hause weg als jemand, der erstmal beruflich vielleicht so 2 Standorte hat oder so.
Okay.
Und außerdem sind die Kinder aus dem Haus.
Die Kinder sind aus dem Haus. Waren die früher dann auch mit auf den Konzerten und mit unterwegs?
Nee. Auch heute nicht.
Ach, oh, interessiert die das nicht so?
Ach doch, aber das ist so ein...
Kinder sind gemein,
ja,
wahrscheinlich.
Ja, nee, Kinder und auch junge Erwachsene haben ja ihr eigenes Leben, und es ist nicht nötig, die da mitzunehmen. Für die ist das immer so das, was Papa macht oder gemacht hat.
Ich sag mal kurz, was mein Papa immer gemacht hat. Der war früher Roadie, der hat mich sehr viel auf Konzerte mitgenommen, und der hat mir eingetrichtert, dass ich Bon Jovi mag. Meine musikalische Sozialisation besteht aus 80er-Jahre Stadionrock, und ich weiß gar nicht, ob man da so stolz drauf sein muss, aber... Es ist irgendwie ein Teil von mir, und hast du deinen Kindern auch sehr viel deine Musik gezeigt? Sind die auch musikalisch sozialisiert mit den Sternen?
Nee, ich habe nichts
vielleicht weniger
gezeigt.
Peinlich als Bon Jovi.
Ja. Ich hatte nicht so eine harte Kindheit. Nee, ich habe versucht, die da rauszuhalten, beziehungsweise da muss man auch gar nicht versuchen oder so. Das war für mein Erleben, ich glaube auch für deren Erleben, 2 getrennte Welten einfach. So.
Aber dann nochmal andersrum, also fragst du die dann manchmal so, was gerade musikalisch für sie wichtig ist oder relevant ist oder vielleicht für ihr Leben gerade relevant ist, um so ein bisschen am Puls der Zeit zu bleiben, was Texte anbelangt oder musikalische Strömungen?
Ach, nee, ich sehe mich auch nicht so als Berufsjugendlicher, der das unbedingt muss. Also ich habe mein eigenes Leben, und da kommen meine Inspirationen, meine Texte her. Ich habe nicht das Gefühl, ich muss am Puls der Zeit bleiben, weil ich irgendwie Jeansjacken verkaufen will an 23-Jährige oder so. Ich sehe auch andere Künstler, die in Würde altern, und ich habe da sehe ich eher meine Vorbilder als. Also ich habe nicht so das Bedürfnis, okay, ne, ja, da zu gucken, was geht denn bei den jungen Leuten, und ich versuche mal die Sprache zu imitieren oder sowas. Ich bin auch der Meinung, ich erinnere mich vage, dass das ganz falsch ist und dass die das immer schnallen.
Mhm. Machen die auch Musik eigentlich?
Meine Kinder? Mhm. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
Okay, gut, du hältst dich wirklich sehr raus.
Die halten mich da raus.
Ja, okay, kann ich mir, aber ja. Jetzt nochmal so grundsätzlich jetzt mal weg von deinen Kindern. Ich meine, die Nachwuchsfrage gibt's ja trotzdem für einen Musiker, der letztlich schon ganz lange im Geschäft ist. Altern die Fans einfach mit den Sternen mit? Oder wie generiert ihr Nachwuchs, sag ich mal, um eure Platten zu verkaufen oder eure Musik an den Mann oder die Frau zu bekommen?
Ja, ganz blöd durch Qualität, glaube ich. Also die, ja, wirklich. Also wir machen unser Ding seit 20, 30 Jahren und es ist nicht so, dass wir akquirieren, sondern wir sind da. Und also das habe ich jetzt von Erzählungen auch aus der jüngeren Generation, auch von meinem Sohn und so. Dann gibt es halt Leute, die eine bestimmte Platte von uns mögen, also jüngere Leute, die ganze Vorgeschichte aber gar nicht kennen. Und die kommen dann zu dem Konzert und wundern sich, dass da so viele alte Leute sind. So. Und ja, das ist eigentlich das Beste, was bei einem passieren kann, weil das wirklich, da ist keine, man hat nicht gefischt und da ist, die Leute kommen, weil sie die Musik gut finden, kommen vorurteilsfrei sozusagen dahin und dann ist die Situation so, wie sie ist. Und dann müssen sie halt mit den alten Knackern klarkommen, die da auch noch so sind.
Ja, gut, so ein Mehrgenerationen-Konzert. Ich meine, mehr Generationen
haben. Ach, das klingt aber auch schon wieder fürchterlich.
Ja, deine Eltern sind Landschaftsgärtner.
Also, nee, nicht mehr, die sind in Rente.
Die sind in Rente oder waren es. Wäre das für dich eine Alternative gewesen?
Ein landwirtschaftlicher Betrieb? Kommt drauf an. Kommt drauf an, was? Ich habe mal im Frühjahr in der Landwirtschaft gejobbt, in so einem Saatzuchtbetrieb direkt nebenan von der Gärtnerei von meinen Eltern. Und das war ganz spannend. Damit wäre ich wahrscheinlich auch reich geworden. Die haben dann so Gentechnik und so Saatgut hergestellt.
Das wäre ganz praktisch gewesen, aber wirklich halt stimmt.
Sozusagen Augen auf bei der Berufswahl. Aber nee, warum nicht? Also ich glaube, dass wir alle wahnsinnig flexible Wesen sind. Menschen sind wahnsinnig flexibel. Es kommt viel weniger als so äußere Umstände, Landwirtschaft, Kunst oder so. Kommt es darauf an, dass man mit den richtigen Leuten zusammenarbeitet, auf dem richtigen Niveau? Ich glaube, wenn man in der falschen Umgebung ist, dann kann das ganz dolle schief gehen. Mhm. Und wenn man in die richtigen Kreise gerät, dann wundert man sich, wo man überall kreativ sein kann zum Beispiel. Ne? Also ich glaube nicht, dass Kreativität auf die Kunst beschränkt ist.
Ja, das stimmt. Du hast ja Kulturwissenschaft studiert, oder?
Ja, notgedrungen.
Notgedrungen? Warum denn notgedrungen? Nichts anderes NC-mäßig geklappt? Oder?
Ach so, nee. Also mit meinen Interessen damals war das sozusagen der einzige Studiengang, der mir logisch erschien. Wobei ich aber nicht also unbedingt Theoretiker werden wollte. Also ich wollte nicht jemand sein, der über Kunst schreibt, sondern ich wollte das ja machen. Und es gibt gab so gut wie keine Möglichkeiten. Man hat sich mit dem Studium sozusagen der Materie zugewandt, weil das dann noch dem, was man eigentlich machen wollte, am nächsten kam. Und ja, keine Ahnung. Ich glaube, da gibt es heute mehr Möglichkeiten. Ich wüsste heute auch eher, was ich machen würde. Aber letztendlich ist es ja auch so gekommen, wie ich mir das vorgenommen habe, also dass die Band irgendwann wichtiger wurde, Musik machen wichtiger wurde als das Schreiben darüber oder das Theoretisieren.
Jetzt eure aktuelle Single-Auskopplung, ne? Also quasi deine Kreativität, die du durch deine lange berufliche Laufbahn als Musiker letztlich da zu Papier gebracht hast oder auf Platte gebracht hast, der heißt Der Sommer in die Stadt wird fahren. Das Stück habe ich schon im Netz gefunden, also das Album gibt es ja erst Ende Februar, aber ich würde da gerne mal reinhören, weil da geht es eben auch für mich ein bisschen um, so Bezüge zu Vergangenheit, zu Zukunft, und deswegen wollte ich auch so ein bisschen mehr über Nachwuchs und so weiter sprechen, weil ich habe so das Gefühl, dieser Song, der erinnert mich sehr an die 80er. Hören wir doch mal rein, dann wissen vielleicht die anderen Leute auch, warum ich das so sehe.
Es regnet Phrasen, komm lass uns feiern,
komm, lass uns das ist total das Club-Feeling, was man da bekommt. So ein 80er-Jahre-Disco-Nummer, so eine düstere Disco-Nummer ist das.
Und, Dark Disco, genau, das hatten wir uns vorgenommen als Begriff. Das war der Arbeitstitel von dem Album.
Ja?
Okay. Dark Disco,
ja. Die Dark Disco. Mhm. Ja, und ich habe einfach das Gefühl, dass ganz viel irgendwie so Bezüge genommen werden, so in Filmen und Serien auf die 80er-Jahre. War das bei euch auch das Kalkül, dass man da Leute anspricht oder vielleicht eben auch den Nachwuchs, das ist so ein blödes Wort, jüngere Leute noch anspricht, die eben auch viel Netflix gucken, viel eben diesen Retro-Schick mitmachen?
Nee, viel weniger Kalkül, als man denkt, glaube ich. Ich glaube, diese Spurensuche, also Retro ist sowieso ganz, ganz schwierig. Also Retro, so ein Trend, den wir schon quasi in den 90ern ausgelebt haben, unfreiwillig sozusagen. Also wenn man in dem Moment, wo man so Bezüge schafft, die nicht sowieso überall schon so zu sehen sind, wo den Leuten auffällt, da gibt es einen historischen Bezug, dann wird ja schnell so ein Retro-Etikett drangehängt. Aber im Prinzip hat Musik und haben Musiker das immer schon gemacht, dass man sich so, ja, also auch jahrzehnteübergreifend orientiert hat, um wieder Elemente in die Musik zu bringen, die nicht gerade völlig breit getreten sind. Und das ist immer schon ein guter Trick gewesen. Ich erinnere mich, in den 80er-Jahren, viele Musik, die in den 80er-Jahren entstanden ist, war eigentlich 60er-Jahre-Revival. Oder damals hat man Revival gesagt und nicht Retro. Und viel Musik, die in den 90ern entstanden ist, hat sich auf die 70er bezogen und so weiter. Ich finde jetzt, also ich höre in dem Sound eigentlich mehr so 70er-Jahre-Bezüge, aber natürlich die späten 70er-Jahre, 78, schick und so weiter. Ich halte mich ja für eine Reinkarnation von Nile Rodgers, obwohl der noch lebt.
Ist das so?
Und das hört man auch so. Und Nile Rodgers aber wiederum hat natürlich in den 80er-Jahren auf allen NXS-Platten Gitarre gespielt, auf allen Madonna-Produktionen und so weiter. Und diesen Gitarrensound kennt man ja zum Beispiel. Und das kann dann auch sein, dass man das für 80er-Jahre-Musik hält oder so. Auf der anderen Seite ist, das sind halt so die Sachen, die Sterne sich so rausgeguckt haben. Das hat natürlich viel mit so dem eigenen Erleben, der eigenen musikalischen Sozialisation zu tun. Auch zum Beispiel diese Disco, ikonischen Disco-Grooves von Chic zum Beispiel sind ja dann auch die Grundlage für das bekannteste Hip-Hop-Stück bis heute eigentlich, Sugar Hill Gang, ne? Rapper's Delight. Also jeder kennt diesen Basslauf und so weiter, und das sind immer so Spuren, die gelegt werden, die dann so weiter verfolgt werden, und davon hat die Band, die Sterne, einiges immer weiter fortgeschrieben. Also das eine ist eben Nile Rodgers, Chic, dann gibt es eine Tradition, die im Krautrock, in so Can und Neu und sowas, diese Krautrock-Bands aus den 70ern liegen. Es gibt diesen Bezug zu den Meters, wo man versucht, sozusagen diesen Rare Groove immer wieder zu reproduzieren. Und das sind so Konstanten, die wir in der Musik immer wieder angefasst haben. Und das ist da eben auch der Fall.
Was fasziniert dich denn jetzt konkret an dem Beispiel Disco so? Gehst du selber auch noch in den Club?
Ja, ich glaube, das muss man mittlerweile trennen. Das die Clubmusik heute ist ja was ganz anderes als dieser Disco-Sound der späten 70er. Mehrere Sachen, die mich daran faszinieren. Also zum einen eben dieses Modell, die Fantasie einer alternativen Wirklichkeit auf dem Dancefloor. Dieses Urlaub nehmen, Madonna, Holiday und so, ne? Dieser Text. Und gleichzeitig in den Texten thematisieren, da gibt es dieses böse andere da draußen, was es, finde ich, eine bestimmte, ganz, ganz bestimmte Kommunikation möglich macht, nämlich dieses sich gemeinsam oder verbunden fühlen, weil man das Gefühl hat, okay, ich weiß genau, worüber der redet, auch wenn es nur eine Andeutung ist. Und diese Art der Verbundenheit, die finde ich besonders spannend an Musik, weil das wirklich auch dazu führt, dass man über diese 3 Minuten Popsong und über das Belehrende, was in 3 Minuten Popsongs manchmal drinsteckt, hinauskommt und einfach über so ein Gefühl der Gemeinschaft und das, ich weiß genau, wovon du redest, wirklich auch zu wirklich wichtigen politischen und inhaltlichen Auseinandersetzungen kommen kann, eben am Rande des Dancefloors sozusagen.
Ja, kann es das wirklich? Also oft ist ja Dancen, Clubben, Tanzen verbunden mit Trinken, mit Feiern, mit Sorgen vergessen, diesen Eskapismus, den du angesprochen hast, vielleicht sich irgendwie ein paar Drogen schmeißen. Ich weiß nicht, wie politisch das dann wirklich noch sein kann. Es droht zumindest ein bisschen in was Abgeflachtes irgendwie zu verfallen. Meinst du nicht?
Ich habe ja auch nicht davon gesprochen, dass Eskapismus und Feiern was Politisches ist, sondern wie gesagt, dieses Erkennen von, also in der wenn wir jetzt über die Tanzmusik oder Disco-Musik der 80er, frühen 80er, späten 70er sprechen, das kommt aus dem, im Wesentlichen jedenfalls, aus der schwulen Subkultur in New Yorks. Und da hast du in jedem Text von Madonna, die das ja aufgegriffen hat und quasi vermarktet hat als Frau dann, nicht als schwuler Mann, hast du immer diese Hinweise darauf, auf dieses Außen, das halt schwulenfeindlich ist, dass es geht immer um das Verstecken, dieses, dass man sich nicht zeigen darf, wie man ist und so weiter. Das taucht immer wieder auf in den Texten. Das ist für jeden dekodierbar, der das hört und der auch aus dieser Szene kommt. Das ist hochpolitisch, auf jeden Fall. Das hat nichts mit Abschießen und Nicht-Nachdenken zu tun, sondern da findet sich eine Gemeinschaft, die weiß, wie sich zusammenschweißt über das Gefühl, wir gehören woanders nicht dazu, aber hier, das ist unser Tempel, unsere andere Welt.
Ja, du versuchst ja auch, andere Welten zu schaffen mit deinen politisch subtilen Texten. Und ich frage mich so, ob ja, also das ist ja irgendwie in gewissermaßen auch ein Stück Alleinstellungsmerkmal von den Sternen. Und siehst du in der aktuellen deutschsprachigen Musik auch Bands, die so einen politischen Anspruch haben?
Ich finde das mit dem politischen Anspruch schon ein bisschen hochgegriffen, weil, wie gesagt, das ist Modell. Und das ist vielleicht das, was der Frage zugrunde liegt, dass das Modell von eskapistischer Musik oder sagen wir Schlager ist natürlich möglichst nicht zu thematisieren, was irgendwie alles schlecht sein kann. Das ist aber sozusagen bei aller Musik, die nicht negiert, dass es irgendwas Schlechtes da draußen gibt, ist ja ein Stück weit etwas davon drin in der Musik, ein Stück Realität. Man bezieht sich irgendwie positiv, negativ darauf und in dem Moment ist es politisch. Also, da gehört
also Atemlos so von Helene Fischer ist auch politisch.
Nein, das war das erste Modell, wovon ich sprach. Da ist das Missverständnis immer, dass die Leute denken, das ist billig. Nein, also es ist Atemlos von Helene Fischer, ist ein wahnsinnig elegant geschmiedeter Text, der aber am Ende möglichst gar nichts sagt.
Ja, das ist auch eine Aussage manchmal, ne?
Wow. Das ist das Handwerk des Schlagertexters.
Ja, das ist ein, ja. Ja,
möglichst niemanden abschrecken und irgendwie Gefühle erzeugen.
Mhm. Ja, okay, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist ja die Frage, wie sehr Musik eigentlich politisch sein kann, wirklich in so einem Disco-Setting, in einem Club-Setting, wie sehr sie letztlich eine Message mitbringen kann, auch oder vielleicht auch ein bisschen radikaler rangehen sollte, als nur irgendwie en passant, weil ich gerade denke zum Beispiel an die AfD, ich denke an Brexit, ich denke an Trump, ich denke an Greta, den Klimawandel und so weiter. Und da könnte man ja auch sagen, so, man braucht eigentlich wieder, weiß ich nicht, was wie Punk irgendwie, wo die wirklich sagen, also sehr rotzig und sehr radikal sagen, das ist alles scheiße. Wie radikal sollte deiner Meinung nach Musik sein?
Die Frage der Radikalität ist dann, finde ich, eine Frage nach der Wirksamkeit. Und Punk ist ja im Grunde eine kulturelle Praxis, die auf den Situationismus, auf Guy Debord und so zurückgeht, wo es eben darum geht, erstmal um die Geste, um das Aufrütteln, ja, und die Leute vor allen Dingen nicht einschlafen zu lassen. Im Grunde eine Kunstform, also so wie sich das jetzt auch entwickelt hat, die man so dem Theater und der Performance-Art zurechnen kann. Die Frage ist, wie wirksam ist das? Also es macht natürlich eine Menge Geschrei, aber ist das zum Beispiel wirksamer im Vergleich zu Musik, die sich so hintenrum so ein bisschen einschleicht, ne? Die man die ganze Zeit hört und man irgendwann merkt, irgendwann macht das so Klick. Weiß ich nicht. Es kommt eben drauf an. Das muss man, ich weiß nicht, ob man es überhaupt messen kann oder so, aber ich glaube, es gibt mehrere Wege, um da erfolgreich zu sein, um sozusagen dafür zu sorgen, dass es Klick macht bei den Leuten.
Mhm. Ja, manchmal hört man Musik natürlich auch nur irgendwie, um ein bisschen Spaß zu haben wahrscheinlich. In meiner Generation wird oft vorgeworfen, unpolitisch zu sein. Ich bin Jahrgang 1985, du bist, glaube ich, Jahrgang 66. Haben Sie das zu euch damals auch schon gesagt?
Ja, klar. No Future Generation und so. Das war dann so, also das sind immer die gleichen Argumente, die von den alten Leuten kommen. Das heißt nur immer anders.
Früher war alles besser.
Ja, genau. Wir waren ganz anders, wir waren fleißiger, wir waren politischer und so.
Ja. Wir waren anders. Naja gut, da kann man vielleicht auch ganz gut die Brücke schlagen nochmal zu deiner Herkunft, weil du hast es ja schon angeschnitten, du kommst aus Ostwestfalen-Lippe, aus Bad Salzuflen heißt es, oder? Das Dorf, die Kleinstadt, wie groß ist das?
Ich glaube so 50.000 Einwohner. habe heute auch nochmal so eine Karte zufällig gesehen, wo so die Bebauungsdichte zwischen dem Ruhrgebiet und Hannover so ganz gut zu sehen war. Und ich habe dann gedacht, das ist ja eigentlich so ein Ableger des Ruhrgebiets noch, ne? Weil du kannst von Hamm über Gütersloh und Bielefeld bis Herford, der Ort, wo ich geboren bin, direkt nebenan ist Balzers-Uffeln, kannst du, glaube ich, gelangen, ohne einmal ein freies Feld zu sehen.
Also. Nicht schlecht. Das war bei mir nicht der Fall in Bayern, in so einem kleinen 300-Einwohner-Dorf. Wie kann ich mir denn so eine Jugend in Ostwestfalen-Lippe in Bad Alsalz-Ufflin vorstellen?
Na, wie ich schon erwähnte, wir hatten ganz gute Musik im Radio, BFBS. Man hat die wie Engländer sonst fast nie gesehen, wegen No Fraternization und so, und den Clubs, an den Clubs hingüber so Out-of-Bounds-Schilder. Aber wir waren mit sehr guter Musik versorgt und ansonsten kulturell ziemlich einöde. Also das große Problem, was man hat, wenn man unter 18 ist, ist, dass es keinen öffentlichen Nahverkehr gibt und man nirgendwo hinkommt. Und man ist angewiesen auf den Typen, der mal ein Auto hat. Und dann
bei uns gab es einen Disco-Bus.
Ja, Disco-Bus. Das ist toll, tolle Zeile, angewiesen auf den Disco-Bus.
Ja, wir waren sehr auf diesen Disco-Bus angewiesen. Der hat dann in die nächste Kleinstadt uns gefahren und da gab es eine Disco. Ich habe vergessen, wie die Disco hieß. Aber dieser Bus, der fuhr dann auch stundenlang und weil der jedes Dorf abgeklappert hat im Landkreis. Das war dann auch ganz schön hart, wenn man ein bisschen was getrunken hat.
Dann durfte man da dann nicht rauchen wahrscheinlich.
Ja, nee, durfte man nicht. Nur in den Bussen mit den örtlichen Skivereinen, die dann eben in die Alpen gefahren sind. Da durften alle rauchen und trinken. Naja, gut, also
ich... Interessante Geschichte.
Naja, ich frage mich dann, also ich weiß einfach, dass so eine Sozialisation komplett anders läuft als so eine städtische. Was würdest du denn sagen, kannst du, was ein Städter nicht kann?
Oh, ich bin da ungern so pauschal, aber das stimmt schon. Also die meisten Leute, die in der Stadt groß werden, leiden nicht unter diesem Mangel an kulturellen Angeboten. Da gibt's also dann mehr als genug. Dann geht's eher darum, was ist das coolste Angebot. Und dieses sich dann selbst versorgen müssen, was wir ja gemacht haben. Wir haben ja dann Bands gegründet und irgendwie Theater- oder Performance-Sachen organisiert, also schon in der Schule, so spätestens mit 14, um irgendwas auf die Beine zu stellen, außer Arbeit und Fernsehen und so. Dieser Antrieb oder vielleicht auch aus der Verzweiflung geborene Antrieb, den haben Leute, die wirklich innerstädtisch aufgewachsen sind, nicht so. Aber es sind, finde ich auch, ich kenne relativ wenig Leute zum Beispiel in Hamburg, die wirklich in der Innenstadt groß geworden sind, weil meistens, vielleicht liegt das daran, welchen Leuten man begegnet, also ich wohne in Hamburg, hat man schon gehört, kommen die dann eben aus Pinneberg oder Bergedorf doch, die Leute, die was machen im Kulturbetrieb.
Wo wohnst du in Hamburg?
Ich wohne jetzt genau in der Mitte.
Genau in der Mitte.
Ja, Karow-Viertel, das ist quasi die Mitte.
Und das ja schon mehr als 30 Jahre, glaube ich. Bist du denn noch mal manchmal in Bad Salzuflen? Hast du da noch Freunde?
Ja, ich habe ja Familie da. Mir Freunde auch noch ein paar. Die besuche ich einmal im Jahr zu Ostern. Machen wir da so ein ehemaligen Treffen und so. Aber das wird immer weniger natürlich.
Es wird immer weniger. Ja. Ja, aber du hast es gerade schon angeschnitten, also ihr habt ja von Bad Salzuflen aus das Fast-Weltweit-Label gegründet und da waren dann auch ganz viele andere heute noch relevante Künstlerinnen und Künstler aus der deutschsprachigen Musikszene mit dabei, also Bernadette Lahengst, Jochen Distelmeier, Bernd Begemann zum Beispiel. Und ich habe mich wirklich gefragt, wie schafft man das denn irgendwie, dass man so in der Provinz so eine Musikavantgarde sich etabliert, also die dann ja auch deutschlandweit bekannt wird.
Ja, keine Ahnung. Also,
wie habt ihr es denn gemacht? Vielleicht fangen wir damit an.
Wir waren halt sehr verzweifelt, dass wir uns dann um dieses Studio von Frank Werner, den darf man nicht vergessen dabei, den kennt natürlich jetzt niemand, weil er nicht Musik gemacht hat, aber der hat sich halt so ein Studio vom Munde abgespart und das war damals wirklich noch so das Zünglein an der Waage, weil man heutzutage kann jeder Aufnahmen mit dem Laptop machen und ein paar Mikros leihen und das machen. Damals war das eben wirklich recht teuer, so dass man überhaupt so Aufnahmen machen konnte, die anhörbar waren und wir hatten diese Möglichkeit und um dieses Studio von Frank herum hat sich dieses Label gebaut und das war ein Label und da gab es eigentlich überhaupt keine künstlerischen Gemeinsamkeiten so richtig. Also irgendwann natürlich dieses Deutschsprachige, auf das man sich geeinigt hat.
Das war der kleinste gemeinsame Nenner, oder wie?
Ja, ansonsten Also Bernd Begemann, Michael Gierke und auch Jochen Dieselmeier damals jedenfalls, das waren halt so klassische Erzähler, also so Folk-Typen eigentlich, die immer eine Geschichte erzählt haben in ihren Songs. Und ich war so ein Typ, der versucht hat zu experimentieren und irgendwie von Dada und sowas beeinflusst war und Talking Heads gehört hat oder solche Sachen und gar nicht interessiert war an dieser sprachlichen Erzählung, an diesem, ja, sag mal so Elvis Costello-haften Pseudopunk oder so. Und so war es jetzt aus meiner Sicht, ne? Und dann gab es aber entsprechende Reibungen. Wir hatten gar nicht so viel miteinander zu tun, aber wir mussten ja, wir hatten ja nur uns.
Ja, wie habt ihr denn, es gab ja noch kein Internet, wie habt ihr denn da Networking betrieben? Also trifft man sich auf dem Dorffest und dann, Mensch, du spielst auch Gitarre, lass mal zusammen treffen? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Jochen Dieselmeier zum Beispiel hat in der Specs von uns gelesen. Der wohnte, glaube ich, 3 Dörfer weiter und er wusste natürlich nichts von uns. Und weil es gibt keine, gab oder in der Zeit keine Netzwerke. Es gab dann irgendwie so diese Fernsehkultur der 80er Jahre. Ne? Und die Königin der Fernsehens war damals die Zeitschrift Specs. Und dann gab es ein Konzert, das hatten wir unter großen Mühen zustande gebracht in Berlin, im Café Swing. Also diese ganzen Leute aus Bad Salzuflen waren dann im Café Swing in Berlin. Und da gab es einen ganz, ganz kleinen Artikel, das wurde wahrgenommen. Und das war wow. Und darüber kam dann der Kontakt dann per Telefon.
Okay, also, einfach ein Telefon.
Ja, einfach mal sich anrufen.
Wie wurdet ihr denn da in Bad Salzuflen wahrgenommen? Also als Paradiesvögel und Exoten oder wurdet ihr eigentlich einfach gar nicht wahrgenommen und es lief in der Ferne liefen?
Kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig mehr sagen. Also natürlich wurde das mehr oder weniger ignoriert und die erste Frage, wenn man erzählt hat von dem, was man macht, und ist natürlich immer, kann man davon leben und so. Also die ganzen Leute, die ihre Träume begraben haben, sind neidisch, wenn man da noch was versucht und so. Und im Grunde haben wir aber natürlich das gemacht, oder erfolglos auf dem Land das gemacht, was in Hamburg andere Leute damit mit relativem oder dann später großem Erfolg gemacht haben, nämlich aus einer kleinen Gruppe von jungen Leuten, die überzeugt sind von dem, was sie tun, so eine Partyreihe einfach nur zu machen oder sowas. Das war La Store in Hamburg, das Label, wo wir später waren. Die haben einfach nur Partys gemacht und da waren einfach so die ganzen coolen jungen Leute. Und in dem Moment, wenn die Stadt und das Umfeld groß genug ist, entwickelt sich so eine Eigendynamik. Das heißt, das Außen, die vielleicht erst das belächeln, die gucken plötzlich, ey, was ist denn das? Oh, da kommen die ganzen jungen Leute plötzlich hin und was machen die denn da? Und was finden die denn eigentlich gut? Und dann geht das los mit dem Erfolg. Dann kann das sogar sehr schnell gehen.
Ja, stimmt. Das ist wahrscheinlich auch sehr konkurrenzlos, so eine Party.
Ja, es gab schon viele Partys, aber das war, also wirklich so dieser Blick von außen war, oh, wenn ich da nicht bin, verpasse ich was. Und in dem Moment hat man diese Eigendynamik von einem Hype.
Mhm. Der Hype aus Bad Salzuflen. Die Wiege der Sterne liegt doch da auch, oder so,
nicht? Ja, also meine letzte Schülerband hieß auch schon Die Sterne. Da gab es mehrere Namensänderungen. Und eben dieses ein oder zwei Singles auf Vinyl, die ich bei fast weltweit rausgebracht habe, mit anderen Musikern, als dann später in Hamburg dabei waren. Und wir haben dann in Hamburg, sind wir darauf angesprochen worden von Knarf Rellem, einer der umtriebigsten Hamburger Szenetypen. Und ja, irgendwie so von ihm so integriert worden in diese Hamburger Szene. Und weil es diese zwei Singles schon gab, haben wir dann auf dem Namen und dem ganzen Konzept aufgebaut.
Wie schwierig war es denn, sich dann in der großen Stadt in Anführungszeichen zu etablieren, also in Hamburg?
Also ich habe bis heute nicht das Gefühl, dass ich in Hamburg etabliert bin. was ist etabliert? Keine Ahnung. Also man hat Fans, ne? Man hat so Community vielleicht und eine gewisse Neugierde, wenn man das macht. Also von Establishment kann man jedenfalls da nicht reden. Etabliert in dieser Szene, also unter diesen Leuten, die selber auch Musik gemacht haben, das ging relativ schnell, weil man muss sich das ja auch alles ganz klein vorstellen. Also das war sozusagen dieses frische Blut von außen, mit gierigen Fingern aufgesogen oder so. Oder aufgerusseln, sagt man, wie man das haben mögen.
Ihr wart ja dann auch bei Major Labels unter Vertrag. Jetzt ist es wieder so ein bisschen kleiner geworden. Was hat denn das für Vor- und Nachteile, sag ich mal? Würdest du gern wieder in die in den großen Mainstream rein? Oder findest du es eigentlich netter, so wie es jetzt ist?
Es ist ja, diese ganze Landschaft hat sich ja komplett verändert. Wenn wir heute sind ja die, also man kann natürlich immer noch die Major-Labels als die Bösen ansehen, aber da ist ja noch ein Level drüber, dann sind halt diese die großen digitalen Verwerter, also Google, Amazon und Apple und so, die sowas wie Universal und so oder Sony oder EMI zum Frühstück vernaschen und das ist also, die Verhältnisse sind ja komplett anders und dieses Gut und Böse sozusagen, Major und Indie, was man in den 80er Jahren so definiert hat, das ließe sich heute so nicht halten. Es sei denn, man argumentiert über was anderes, eine andere Schiene, die dann sowas beinhaltet wie Vielfalt oder so. Also können die Major-Labels sozusagen dafür sorgen, dass die Musik entsteht, die ich mag. So, und da würde ich sagen, da spielt auch mal der Markt eine Rolle. Also je nachdem, wie was für Musik bezahlt wird, und das ist im Moment ja außerordentlich wenig, sind eben auch nur bestimmte Produktionen möglich, weil für ein Major-Label, die haben halt sehr viel mehr Kosten als so ein Indie-Label, da gibt es keinen Idealismus, da werden sozialversicherungspflichtige Jobs geschaffen und so weiter. Und eben auch Geld verdient, und das geht nur ab einem gewissen Level von Erfolg, und da fällt ganz viel unter den Tisch, was eigentlich auch tolle Kunst wäre. Und das ist ja immer die Argumentation, so Indies versus Majors. Es geht um Vielfalt, es geht darum, Sachen möglich zu machen, und wenn Sachen nicht möglich sind, dann muss man sie selber machen, und so ist auch mein Verhältnis zu den Major-Labels.
Also du fühlst dich eigentlich ganz wohl jetzt in der Nicht-Mainstreaming-Szene da.
Ich weiß nicht, Mainstream und Major gleichzusetzen finde ich auch schwierig, ja. Weil du hast so große Bands in Deutschland zum Beispiel, wie die Ärzte, die sind glaube ich noch mal ein Major-Label, aber zum Beispiel Fettes Brot haben ihr eigenes Label gegründet.
Mal anders gefragt, würdest du dich wieder auf den ganz großen Bühnen sehen wollen?
Ja, das ist was anderes, also, das hat ja nichts damit zu tun. Na gut, ne? Das fand ich schon klar, natürlich. Die große Bühne ist nicht unbedingt interessanter als die kleine, aber natürlich wesentlich ergiebiger.
Die kleine Bühne im Bremer Presseclub, die ist auch gut. Lass uns mal noch über euer neues Album reden. Also das letzte Album, Flucht in die Flucht, das ist ungefähr 5 Jahre her. Zwischendurch hast du auch dich als Hörbuchautor rumgetrieben und hast auch ein Buch geschrieben. Und jetzt kommt eben das neue Album, das 12. ist es an der Zahl. Ja, und die anderen Bandmitglieder sind ja gar nicht mehr mit dabei, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Also die Ursprungsband, die Sterne, ist jetzt fernab von dir gar nicht mehr vorhanden. So hatte ich es zumindest verstanden.
Ja, ist genau so ist es. Es ist nur ein bisschen unfair, weil zum Beispiel Diane Valdez, die seit 7 oder 8 Jahren bei uns Keyboard spielt, immer noch dabei ist und oder jetzt in dieser aktuellen Besetzung. Nur Bass und Schlagzeug sind ausgestiegen.
Aber wie kam es denn, dass da so die Ursprungsformation so weggefallen ist?
Naja, weil
ein bisschen wie ein Weise.
Bitte?
Ein bisschen wie so ein Weise jetzt. Musikweise.
Ja, also wenn man das jetzt so einen Vergleich ziehen will, dann würde ich sagen, dann ist es aber auch irgendwann so, dass das Kind irgendwann von zu Hause ausziehen muss. dass man sich nicht ewig daran festhalten darf oder muss, wie es vor 25 Jahren mal war. Und das Kriterium dafür ist ja, funktioniert die Band noch oder dass dieses kreative Konstrukt, was sie da haben, also funktioniert das oder funktioniert es nicht? Und wenn es nicht funktioniert und keine kreative Arbeit mehr hervorbringt, dann ist es auch keine Band mehr und dann muss das Kind eben ausziehen. Mhm. So. Und so war das eigentlich. Wir haben uns echt schwer getan. Wir haben es im Grunde schon vor diesem 2014-Album gewusst, dass es Schwierigkeiten gibt und danach gewusst, dass es eigentlich völlig unmöglich geworden ist, so zusammenzuarbeiten als Band, und haben aber trotzdem dann noch weiter funktioniert, irgendwie mit Konzerten und so. Das wäre auch immer noch kein Problem, Konzerte zu geben. Aber es war klar, irgendwann, da kommt nichts Neues mehr, es gibt keine neuen Stücke. Und dann bin ich auch ganz froh, dass wir und ich nicht alleine irgendwie jemanden rausgeschmissen habe, sondern dass wir alle dann irgendwann gesagt haben, nachdem der Bassist für sich entschieden hat, ich will nicht mehr, okay, dann fangen wir jetzt aber auch ganz neu an. Also das hat irgendwie keinen Sinn.
Das ist jetzt total traurig, so ein bisschen wie Schluss machen.
Ja, oder eben wie erwachsen werden. Ist auch traurig.
Hart, steinig, traurig. Naja, aber das Album heißt heißt Die Sterne, also von der Band Die Sterne. Ist das trotzdem eben entstanden, der Titel, oder gerade deswegen?
Ja, es ist ein bisschen frech natürlich. Also gerade in dieser Situation, so ein Album, also so, die Sterne selbst betitelt heißt immer so, oder ist so eine Geste wie, das ist der Kern des Ganzen. Und das hat, ist auch nicht zu denken ohne einen gewissen Humor. Ich finde, die Band auch auszeichnet, das eben zu tun in so einer Situation. Auch wenn die Band, oder gerade wenn da gar nicht sowas ist wie eine Band, sondern ich erstmal alleine da stehe mit diesen ganzen Entwürfen und Songideen, die über 4 Jahre entstanden sind. Und das dann die Sterne zu nennen, es ist ebenso frech wie genial. Ja, genau.
Also du bist genial.
Ja, manchmal.
Manchmal. Ja, du hast auch geschrieben in dem Interview, nee, auf eurer Seite steht das genau, dass das neue Album weniger Band, mehr Kollaboration ist. Also was heißt das denn konkret in der Umsetzung? Also ich meine, ihr tourt jetzt zusammen, ihr habt das Album aufgenommen, das ist ja super schwierig, dann komplett in so einem neuen Mix zu arbeiten, oder?
War es eben überhaupt nicht, erstaunlicherweise. Also es war überhaupt keine... Also es war sehr viel leichter, jetzt mit Leuten zu arbeiten, die echt Bock haben, auch mit mir zu arbeiten zum Beispiel und nicht irgendwie genervt sind davon, das zum 12. Mal tun zu müssen oder sowas. Es war von Anfang an total quasi blindes Verständnis. Hatte auch eine Vorgeschichte auf der anderen Seite. Ich habe ja mit dem Philipp Jansen und Philipp Thielsch von Spar gearbeitet. Die haben sich vor, ich glaube 2004 oder so, von ihrem ersten Sänger Thomas Mahmut getrennt oder 2 Jahre später, ich weiß nicht mehr genau. Und ich kenne die alle seit da schon, also wir kennen uns gut, wir haben unsere gegenseitigen Karrieren verfolgt und die haben seitdem immer ohne Sänger eigentlich sehr viel Instrumentalmusik oder mit Gastsängern gearbeitet und sehr viel elektronisch auch, und die waren so froh, dass da endlich mal jemand mit Songs ankam und dass da so eine Struktur war und so, ah, geil. Und wir haben wirklich diese Sachen, die ich da schon hatte, wirklich auch wie so einen Schwamm aufgesaugt, und dann haben wir auch als quasi als Band im Studio noch neue Songs gemacht, und es ging alles wirklich quasi blind, ohne irgendwas zu besprechen. Das war ganz toll.
Und wie kriegt man mit verschiedenen Kollaborateuren einen Sound aus einem Guss hin?
Aus einem was?
Aus einem Guss, also... Album aus einem.
Also die Klammer sind natürlich meine Songs, ne? Und vielleicht auch so eine Vision, die sich auch, die ich nicht mehr kommunizieren musste, sondern die sich über die lange Bandgeschichte auch kommuniziert. Mit sehr guten Leuten ist das dann möglich, wenn die das verstehen, was man macht. Und ja, keine Ahnung. Also es war einfach leichter, als man sich das erträumt hätte. Und dieses Wort Kollaboration oder Kollaboration würde man ja auch eine Band beschreiben. Es ist ja nicht so, dass das was Gegenteil von Band ist. Eine Band kollaboriert bestenfalls auch. Nur es ist was anderes eben in so einer fragilen Situation. Man fängt gerade erst an und man macht so Songs, die der Sänger in den letzten 4 Jahren geschrieben hat. Dann zu behaupten, so wir sind die Sterne, das ist die neue Band, und dann macht man so ein Foto, stellt sich vor eine Wand und jemand drückt ab und dann so, ja klar, alles klar, neue Band. Diese Behauptung ist, finde ich, noch frecher eigentlich, als einfach nur das Album die Sterne zu nennen, weil wir eigentlich jetzt, wenn wir auf Tour gehen im Februar und im März, erst sehen, wie wir da so menschlich zurechtkommen und wie das auf der Bühne klappt und so weiter.
Jetzt noch Trainingslagerzeit, so ein bisschen.
Bisschen.
Okay, jetzt inhaltlich und soundtechnisch, wie klingt denn das neue Album? Ist es ein Bruch mit dem Alten? Ist es ein Neuanfang? Wie würdest du es beschreiben?
Also vielleicht, das kann auch immer andere besser als ich. Ich finde, es ist sehr viel, also es muss nicht beweisen, was anderes zu sein oder was Neues zu sein, weil es ist schon allein durch die Besetzung was Neues. Und es sind sehr viele Aspekte, was ich vorhin auch schon beschrieben habe, diese Einflüsse, die Sterne haben, die sozusagen Eckpunkte immer waren in dem Kosmos, die Sterne einfach nochmal neu in dieser anderen neuen Besetzung, in diesem neuen Umfeld entstanden und haben dadurch einen anderen Glanz, einen anderen Sound, eine andere Patina vielleicht auch. Also das ist, so würde ich es beschreiben.
Mhm. Ja, wir theoretisieren das jetzt so ein bisschen. Vielleicht hören wir es uns einfach nochmal an.
Wäre fragbar einfacher.
Du hast die Songs auch mitgebracht, also ein paar Songs in Akustikversionen. Das können wir jetzt gleich hören. Der Sänger der Band Die Sterne war das im Freiraum-Podcast. Frank Spieker, danke dir, dass du da warst.
Sehr gern.
Ich habe noch einen kleinen Werbeblock. Der Freiraum geht auch im März wieder weiter. 22. März, Kreuzchen im Kalender machen. Da wird auch irgendwie sehr viel getrunken und gegessen, nehme ich an. Aber das Ganze ein bisschen nobler, weil Billy Wagner wird zu Gast sein. Er selbst ist ein ausgezeichneter Weinsommelier und er betreibt ein Sterne-Restaurant. Ah, ein Sterne-Restaurant in Berlin.
Weinsommelier.
Ja, ein Sommelier, ja, genau. Und Nobelhart und Schmutzig heißt sein Restaurant. Und Billy Wagner sagt, wir sind das politischste Restaurant Deutschlands. Was er damit meint und wie Essen eben auch ein Politikum sein kann, das erfahrt ihr dann in der Folge mit ihm. Abonniert unseren Podcast also gern. Freiraum.fm ist der Link zum Glück. So, finito. Danke und bis zum nächsten Mal.
Ach, wenn wir jetzt sagen könnten, es wäre egal, wo wer geboren wär oder als was. Mann, Frau, Frau, Mann, will oder kann. Und wen man so mag, geht keinen was an. Dann würden wir wieder Lieder singen, vielleicht auch mal feiern gehen, zurück an die Arbeit oder wenigstens aus dem Haus. Wir kämen wieder vor, wir kämen wieder vor, wir wären am Start, wir kämen wieder vor. Wir nennen das Niveau Zivilisation. Unterhalb gibt's uns nicht, das ist eine Drohung. Ihr wollt ein Wir, ihr gibt's kein Uns. Integriert euch doch selbst, passt euch doch an. Dann würden wir wieder Lieder singen, vielleicht auch mal feiern gehen, zurück an die Arbeit oder wenigstens aus dem Haus. Wir kämen wieder vor, wir kämen wieder vor, wir wären am Start, wir kämen wieder vor. Und wir würden Lieder singen, vielleicht auch mal feiern gehen, zurück an die Arbeit oder wenigstens aus dem Haus. Wir kämen wieder vor, wir kämen wieder vor, wir wären am Start, wir kämen wieder vor. Aber ich sehe euch tanzen, ihr ganz allein, mit den Verbrechern. Sagen könnten, es wäre egal, wo man geboren wär oder als was.
Dankeschön. Das war schon sehr lang. Noch ein kurzes hinten dranhängen. Das heißt halb vergangener Tag.
Halb vergangener Tag, wie geht es dir? Sorry, ich hab gepennt, bis eben grad. Das war anders abgesprochen, gestern Abend noch, hat wohl nicht geklappt. Ich hatte zu viel Spaß mit deiner Schwester. Halb vergangener Tag der ganzen Nacht. Halb vergangener Tag, was haben wir wieder angestellt? Halb vergangener Tag, was haben wir da wieder gemacht? Halb vergangener Tag, stell dich nicht so an, als ob wer weiß, was davon abhängt, ob man die Sonne sehen kann. Halb vergangener Tag, du machst mich traurig, du versuchst zu optimieren, und was kommt dann? Weiß, das war anders abgesprochen, gestern Abend noch, aber ich hatte zu viel Spaß. Halb vergangener Tag mit deiner Schwester, der ganzen Nacht. Halb vergangener Tag, was haben wir wieder angestellt? Halb vergangener Tag, was haben wir nur wieder gemacht? Halb vergangener Tag, was haben wir wieder angestellt? Halb vergangener Tag, was haben wir da wieder gemacht? Halb vergangener Tag, bis morgen dann. Vergangener Tag, gute Nacht.
Vielen Dank.
Freiraum. Reden statt Talken.